Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Sprachkritik ist in. Sogar in Bayern, wo der Landessprache ja bekanntlich der Genitiv mangelt.
Unserm Bub sein Gameboy.
Die Sprachkritik boomt. Entsprechende Veranstaltungen füllen Mehrzweckhallen. Kommerzielle Unterhaltung halbwegs gebildeter Besserwisser. Geht es um Aufklärung? Will man Identität schaffen? National Identity? Oder ein ästhetisches Wir-Gefühl?
Ich hab downgeloadet.
Ein harter Brocken, den die bissstarke deutsche Grammatik und der Duden unter beratender Mitarbeit der Wiesbadener Gesellschaft für deutsche Sprache da heruntergewirkt haben. Immerhin mit Goethe.
Die Gewalt einer Sprache ist nicht, dass sie das Fremde abweist, sondern dass sie es verschlingt.
Und verdaut. Den oder das Download? Dem sprachpuristischen Verein Deutsche Sprache e.V. dagegen liegt das deutsch-englische Sprachgemisch Denglisch schwer im Magen. Wie auch die meisten der Anglizismen, die seit dem Zweiten Weltkrieg mit dem American Way of Life, mit Globalisierung und Digitalisierung über und in uns gekommen sind. Welche der Begriffe er für unbekömmlich hält, legt der Verein in seinem Anglizismen-Index fest.
Was geschieht, wenn Fremdwörter aus der Sprache gewiesen werden? Wenn der Aufklärer Campe statt Monarchie Alleinherrschaft sagt und statt Soldat Menschenschlechter? Wenn im Ersten Weltkrieg kein Beefsteak à la Tartare serviert wird, sondern rohes Hackfleisch? Und was ist, wenn die Herrschenden auf den Fremdwörtern bestehen? Und warum wohl der eifrige Verein Deutsche Sprache in seinem Index Lean Management anstandslos durch Verschlankungsprojekt ersetzt? Ein ebenso verschleiernder und schönfärbender Begriff, aber deutsch.
Fremdwortlisten tauchten auf in der Zeit von Barock und Aufklärung und im sich dicke tuende Deutschen Reich nach dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870-71. Da wurden die Amtssprachen von Post, Eisenbahn, Militär verdeutscht.
Statt Couvert, Umschlag.
Statt Passagierbillet, Fahrschein.
Statt Bataille, Schlacht.
Von Schlagen? Von Schlachten? Wenn das Nationalgefühl zunimmt, haben vaterländische Muttersprachpuristen und kommerzielle Profiteure ihren Auftritt. Zeitungsanzeige Frühjahr 1915.
Kauft deutsche Blumen. Ausländischen Veilchen fehlt der köstliche Duft.
'85 wurde der Allgemeine Deutsche Sprachverein gegründet, Vorläufer der heutigen eher sprachliberalen Gesellschaft für deutsche Sprache. Seine Grundsätze?
Kein Fremdwort für das, was Deutsch gut ausgedrückt werden kann. Gedenke auch, wenn du die deutsche Sprache sprichst, dass du ein Deutscher bist.
Paragraph 1 der Satzungen?
Der Allgemeine Deutsche Sprachverein ist ins Leben getreten, um erstens die Reinigung der deutschen Sprache von unnötigen fremden Bestandteilen zu fördern. Zweitens, die Erhaltung und Wiederherstellung des echten Geistes und eigentümlichen Wesens der deutschen Sprache zu pflegen. Und drittens, auf diese Weise das allgemeine nationale Bewusstsein im deutschen Volke zu kräftigen.
Zunehmend nationalistisch wollte und konnte der mitgliedstarke Verband deutschlandweit, zuletzt auch in Bayern, immer mehr politischen Einfluss nehmen auf das öffentliche und private Deutsch. Gegen seine anmaßende Bevormundung wehrten sich in einer öffentlichen Erklärung 41 bekannte deutsche Intellektuelle, darunter so Prominente wie Wilhelm Dilthey, Theodor Fontane, Gustav Freitag, Paul Heyse, sogar Heinrich von Treitschke.
Den maßvollen Satzungen des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins laufen zahlreiche Beiträge in den Vereinsorganen und der übergroße Eifer vieler Vertreter zuwider, welche das Heil der Sprache im Vernichtungskriege gegen das Fremdwort suchen und durch sprach- und sinnwidrige Schnellprägung von Ersatzwörtern Schaden anrichten und Unwillen herausfordern. Die Unterzeichneten wollen in diesen Fragen dastehen, wo die freien Meister der Sprache, unsere Klassiker, standen. Darum verwahren sie sich gegen die Anrufung staatlicher Autorität und gegen die behende Geschäftigkeit der Puristen, die nach Jakob Grimms Wort in der Oberfläche der Sprache herumreiten und wühlen. Berlin, 28. Februar 1889.
Eine Niederlage der Sprachreiniger, die sich in Diffamierungen gegen die Unterzeichner Luft machte und dann in Triumph umschlug, am 1. August 1914, zu Beginn des Ersten Weltkriegs, als sich Deutschland neben Österreich gegen den Rest der Welt stellte und das Fremde zum Feind erklärte. Dass dieser Kampf ausgebrochen war, wertete der Verein als Beweis innerer Gesundung und Erstarkung des Volkes.
Und vor allem möge zum Vorbild dienen, das packende, kernige Deutsch des herrlichen Aufrufs unseres Kaisers an das deutsche Volk vom 6. August 1914, der nicht ein einziges undeutsches Wort aufweist. So sollte es überall sein.
Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken, jedes Zögern wäre Verrat am Vaterlande. Um sein oder nicht sein, unseres Reiches handelt es sich, dass unsere Väter sich neu gründeten. Um sein oder nicht sein deutscher Macht und deutschen Wesen. Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Ross. Und wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. Noch nie war Deutschland überwunden, wenn es einig war. Vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war.
Der deutsche Kaiser rief, und der bayerische König rief, und alle kamen.
Eilten an die Front, mit Gott in den Kampf, in den Tod, den man Heldentod nannte. An die Waggons, wir kennen die alten Fotografien, hatten sie geschrieben, zu Weihnachten sind wir siegreich daheim, oder?
Ach, wenn das der Franzmann wüsste, was für Schläg er kriegen müsste. Seine Angst, die wäre groß, denn der Deutsche prahlt nicht bloß.
Wer nicht an die Kriegsfront konnte, weil er zu alt oder zu jung, zu schwach oder unabkömmlich oder weiblichen Geschlechts war, dem bot sich der Kampf an der Heimatfront.
Denn der Deutsche prahlt nicht bloß.
Notiz der Polizeidirektion München, 15. August 1914, zwei Wochen nach Kriegsanfang, vormittags.
Erstens, der Nachtportier des Hotels Leinefelder teilt eben telefonisch mit, dass sich vor dem Hotel eine Anzahl Studenten versammelte und eine drohende Haltung annahm wegen dem Firmenschild Grand Hotel. Ein Herr stellte sich dem Portier als Dr. Med. Bauer vor und verlangte, dass das Schild entfernt wird. Zweitens, der Kommandant der Hauptwache wurde beauftragt, sofort einen Schutzmann und einen in Zivil an den Karlsplatz zu beordern und die Sache unauffällig beobachten zu lassen. Drittens, Schutzmann in Zivil Spörl der dritten Abteilung kehrt um 2 Uhr zurück und berichtet, dass alles wieder ruhig ist. Im Übrigen seien auch die Nachtmilitärposten an der Herzog-Maxburg späher gestanden.
An alle Deutschen.
Flugblatt des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins.
Die Saat, die der Allgemeine Deutsche Sprachverein in 30-jähriger unermüdlicher Arbeit für die Pflege der deutschen Muttersprache ausgestreut hat, ist herrlich aufgegangen. In dieser schwer ernsten Zeit, da halb Europa, da Russland, Frankreich, England uns überfallen haben, um Deutschland zu zermalmen, das Deutschtum zu vernichten, ist wie mit einem Schlage auch das Sprachgewissen des ganzen Volkes erwacht.
So machte auch die Münchner Hausfrau, praktische Wochenschrift für Hauswirtschaft und Mode, Handarbeiten und Unterhaltung, mit der Beilage für unsere Kleinen mobil und forderte die Befreiung vom Joch des fremdländischen Kults.
Deutsch werden wir künftig reden, in des Wortes wörtlicher und übertragener Bedeutung. Und Deutsch muss lernen, wer uns verstehen will.
Das Volk stand auf, der Sturm brach los, der Sturm auch wieder die Schänder der deutschen Edelsprache, wieder das alte Erbübel der deutschen Fremdtümelei, wieder alle würdelose Ausländerei, wieder Engländerei und Französelei.
Undeutsch und gefährlich ist das Pariser Korsett.
Werbeanzeige in den Münchner Neuesten Nachrichten, Oktober 1914.
Es zerstört die Gesundheit und vernichtet die Aussicht auf gesunde Nachkommenschaft, welche die wichtigste Grundlage für den Fortbestand des deutschen Volkes in seiner Größe und Kraft bildet. Weg damit aus unserem Kulturkreis!
Allerorten geht man mit Eifer, ja mit Begeisterung ans Werk. Die öffentlich zur Schau getragenen öffentlichen Inschriften, Ladenschilder, Geschäftsanzeigen und Anpreisungen und so fort, diese traurigen Zeugen einstmaliger Erniedrigung Deutschlands zu beseitigen und durch gutes Deutsch zu ersetzen. Und überall zeigt sich, dass unsere herrliche, reiche Sprache alles dazu hergibt, da man will. Viel ist geschehen, aber noch lange nicht genug.
Und über allem schwebt schon das Hakenkreuz.
Undeutsch, sittenlos und sinnlos ist die Pariser Damenmode. Sie füllt die Taschen unserer Feinde. Sie macht ihre deutsche Trägerin zum Zerrbild eines menschlichen Wesens. In ihrer Schamlosigkeit ist sie unserer schlichten deutschen Art geradezu entgegengesetzt. Weg mit der Pariser Mode aus deutschem Land. Echt deutsch und anmutig, sittig und ernst sind die Thalysier Reformkleider. Sie sind der konzentrierte Ausdruck deutschen Wesens in der Frauenmode. Es ist echte deutsche Tracht. Zugleich vornehm und hygienisch, insbesondere auch für die Hoffnungszeit. Es hält sich stets in den Schranken des soliden Geschmacks und ist harmonisch in Farbe und Gesamtwirkung. Es ist die Tracht der Zukunft, wenn Deutschland nach diesem Kriege groß und mächtig erblüht. Thalysia Paul Garms GmbH München, Schefflerstraße 21, nächst der Theatinerstraße.
Die aufgeheizte Stimmung in der Stadt lässt sich so denken, wie sie Thomas Mann in seinem Dr. Faustus-Roman festgehalten hat.
2 Tage hielt ich mich in München auf, um mich da und dort zu verabschieden und Einzelheiten an meiner Equipierung zu ergänzen.
Equipierung gleich Ausstattung.
Die Stadt Gur in ernstem Fest, auch in Anfällen von Panik.
Panik gleich Schrecken, Bestürzung.
In Anfällen von Panik und Angstwut, wenn etwa das wilde Gerücht aufsprang, die Wasserleitung sei vergiftet, oder wenn man einen serbischen Spion...
Auskundschafter, Späher.
Einen serbischen Spion in der Menge glaubte, entdeckt zu haben. Um nicht für einen solchen gehalten und irrtümlich erschlagen zu werden, hatte Dr. Breisacher, den ich auf der Ludwigsstraße traf, seine Brust mit zahlreichen schwarz-weiß-roten Kokarden und Fähnchen besteckt.
Kokarde. Abzeichen. Schleife.
Die Fähnchen auf den Kriegskarten steckten still. Statt Siegesnachrichten brachten die Zeitungen bald seitenweise die Todesanzeigen der Gefallenen. Auch Annoncen für Trauerhüte und Anzeigen wie diese.
Dörflingerbein. Bestes Kunstbein der Welt.
Prothese gleich Ersatzglied. Als wenn es sowas gäbe. Verschleierungswörter. Betrugswörter. Der Krieg hatte sich festgesogen im Schlamm. Stellungskämpfe an der Kriegsfront. Nachrüstung an der Heimatfront. Die Sprachkämpfer hatten Zeit, sich zu formieren. Zahllose Verdeutschungsbücher erschienen. Die preiswerten Verdeutschungshefte des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins gab es für zahlreiche Fach- und Sondersprachen.
kein Fremdwort für das, was Deutsch gut ausgedrückt werden kann.
Die Hefte fanden Eingang in das gesamte private und öffentliche Leben, in Behörden, Schulen, Firmen und bestimmten den Sprachgebrauch der Zeit. Leserbrief.
Hinaus mit dem Fremdwort aus der Schule, dann wird es auch allmählich aus dem Gebrauch des ganzen Volkes schwinden. Ein deutscher Vater.
Was aber ist mit dem Lernen der Fremdsprachen?
Das Kränzchen. Illustriertes Mädchenjahrbuch 1915. Wir sollen weiter auch die der feindlichen Länder lernen und versuchen, sie möglichst zu beherrschen. Denn mit Kunst und Wissenschaft hat der Krieg nichts zu tun.
Le Boeuf, der Ochs, La Vache, die Kuh, Fermez la porte, die Tür macht zu.
Aber feste, dass es ordentlich knallt.
Die Königliche Polizeikommission München an die Handelskammer München. Betreff Fremdwörterverdeutschung.
Die Polizeidirektion München hat schon in den Jahren 1914 und 1915 begonnen, aus dem Adressbuch für München diejenigen Fremdwörter auszumerzen, die dem deutschen Empfinden besonders widerstreiten, wie Grand Hotel, Grand Café, Café-Restaurant, Maison, Robe und Mode, Maniküre und Pediküre, en gros und en détail und viele andere. Wie im Geleitwort zum Adressbuch bemerkt wurde, soll die Verdeutschung heuer im Benehmen mit berufenen Vertretern von Handel und Gewerbe und anderer beteiligter Verbände fortgesetzt werden.
Ein Ausschuss zur Ausmerzung entbehrlicher Fremdwörter aus den polizeilichen Einwohnerlisten und dem Adressbuch wurde berufen, der sich aus Vertretern der Königlichen Polizeidirektion, der Handelskammer für Oberbayern und des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins zusammensetzte. Kämpfer an der Heimatfront. Unabkömmlich. Geschäfte mit fremdländischen Bezeichnungen sollten zur Änderung ihres Geschäftsnamens oder Firmeneintrags bewegt werden. Die Umschreibung im Handelsregister war allerdings gebührenpflichtig. Und vor allem, die Firmen waren nicht ohne weiteres bereit zum Verzicht auf das Renommee ihres eingeführten Namens. Die Sache zog sich hin. Unterdessen begann man mit der entsprechenden Firmenauflistung. Name des Inhabers, Straße, Aufschrift.
Oppenheimer Karl, Drogerie, Maximilianstraße 38, Parfümerie Internationale, American Drugstore. Peach und Reinhold, Zuckerwaren, Residenzstraße 18, Marienplatz 18. Bonbonieren, Kakao. Geschwister Eschle, Kleidermacher, Residenzstraße 21. Mod, Rob, erste Etage. Gebrüder Marx, Bankgeschäft, Kaufingerstraße 25. Büro de Change, Change Office, Cambio Valute. Dr. Heinemann, Kunsthandlung, Lehnbachplatz 5. Gallery of Fine Arts, Exposition des Beaux-Arts.
Die Kunsthandlung Heinemann war eine der bedeutendsten Münchner Galerien. Weltweiter Ruf. Filialen in Frankfurt, Kissingen, Nizza. Der Inhaber, Kommerzienrat Hermann Heinemann, ein überaus angesehener Bürger der Stadt. Dem 1913 erschienenen Semi-Kürschner, einem rassistischen Verzeichnis der prominenten jüdischen Deutschen, ist zu entnehmen, dass Heinemann einmal 60.000 Mark an die Königliche Kunstakademie gestiftet und den Michael-Orden erhalten hatte. Ein Jude.
Wenn Ihr ausländisches Schild nicht binnen 3 Tagen herunter ist, wird es heruntergeholt. Schämen Sie sich.
Ein Zettel in Maschinenschrift. Was tut ein guter Bürger, der anonym bedroht wird? Er geht schutzsuchend zur Polizei.
Polizeidirektion München. Obige Karte ließ Herr Kommerzienrat Heinemann abgeben. Nach mündlicher Rücksprache ersucht Herr Heinemann, es möchte die Abteilungsschutzmannschaft angewiesen werden, die Tafeln vor seinen Ausstellungsräumen, besonders bei Nacht, bei den Dienstgängen im Auge zu behalten. Hierzu bemerke ich, dass in obiger Androhung vermutlich die Tafel mit der Aufschrift Gemälde- und Skulpturenausstellung Gallery of Fine Arts, Exposition des Beaux-Arts gemeint ist. Die Beseitigung der Tafel ist mit einiger Schwierigkeit verbunden. Herr Heinemann wurde von mir nicht im Unklaren gelassen, dass er zur Sicherung der Tafeln zuerst selbst Vorsorge zu treffen hat. Er erklärte, dass er bereits eine Wach- und Schließgesellschaft im Sinne des von der Polizeidirektion gestellten Ersuchens beauftragt habe. Seitens der Polizeibehörde kann ein Schutz der Tafeln nicht übernommen werden. Es dürfte sich dringend empfehlen, die Aufschrift entfernen und durch deutschen Text ersetzen zu lassen, da sie in der jetzigen Ausführung zu Anständen unbedingt führen muss.
Vorschau auf kommende Rechtlosigkeit.
Meist wird der einfache Hinweis die Verfügungsberechtigten veranlassen, selbst die wünschenswerte Veränderung herbeizuführen.
Der Galerist Heinemann versäumte von nun an nicht, in Zeitungsinseraten auf seine jeweilige Ausstellung von Kriegsgemälden hinzuweisen. Von der Front oder Vogesenkämpfe. Während die Umbenennung privater Firmen nicht voranging, war das königliche Haus zu Namensopfern bereit.
Seine Majestät der König haben anzuordnen geruht, dass die nachgenannten Behörden künftig die beigesetzten Bezeichnungen führen. Antiquarium und Vasensammlung
heißt Museum antiker Kleinkunst.
Direktion der staatlichen Galerien.
Direktion der Staatsgemäldesammlungen.
Ethnografisches Museum heißt Museum für Völkerkunde.
Meteorologische Zentralstation Landeswetterwarte.
Da konnte das königliche Hofbräuhaus nicht zurückstehen. Auch das war dem konzertierten Sprachreinigungsausschuss an Umbenennungsgeschwindigkeit voraus. Zwar hatte sich die Mittagsspeisekarte der Parterrehallen seit dem Vorkrieg äußerlich nicht verändert. Wie 1913 postete auch 1915 auf der Vorderseite das Münchner Kindl einer gemischten Gesellschaft zu, balancierte auf der Rückseite die Kellnerin ein Backhändel durchs Gedränge. Auch war das Speisenangebot dasselbe, aber
die Bouillon zu 6 Pfennig von damals war nun eine Fleischbrühe zu 10 Pfennig. Das Beefsteak à la Tartare zu 1,10 Mark kostete jetzt als rohes Hackfleisch 1,20. Braten à la Minute war ersetzt durch Speisen, Klammer auf, schnell zubereitet, Klammer zu.
Ob die Schmorschnitte mit Edelpilz so gut mundete wie das Vorkriegsfilet sauté aux champignons? Und das nüchterne Mittelrippenstück vom Rind, so wie das frühere Entrecôte à la Jardinière? Das Wiener Schnitzel blieb sich gleich, nicht aber das Wiener Kotelett, das nun Wiener Kalbsrippchen hieß. Der niederländische Matjeshering war jetzt ein Junghering, immer noch mit Butter und Kartoffeln und zum unveränderten Preis. Zum Dessert, zum Nachtisch, kein Omelette Confiture, sondern ein Eierkuchen mit Fruchtfüllung. Naja, Vierfrucht. Kriegsfrüchte. Fromage war Käse. Und Brie, seltsamerweise immer noch Brie.
Trotz Frankreich. Was uns aus dem Hofbräuhaus und wieder zum Sprachreinigungsausschuss bringt, zu den unabkömmlichen Kampfkameraden an der Heimatfront. Im Februar 1918 hatte sich endlich etwas getan.
Innenministerium und das Justiz- und Finanzministerium waren nun bereit, bei verdeutschenden Firmennamenänderungen auf die üblichen Gebühren zu verzichten. Allerdings, so schwer hatte man sich das Deutscherwerden nicht gedacht.
In Betracht kommen rund 5.500 Geschäfte.
Und der Krieg würde bald verloren sein.
Alle Hoffnungen richteten die Sprachreiniger nach dem verlorenen Krieg auf das kommende Dritte Reich. Der Sprachverein wollte sich darin als SA unserer Muttersprache sehen, Schutzabteilung Muttersprache. Ein Beispiel dafür, wie blind willfähriger Übereifer macht. Freilich warfen der Führer und sein Werbeminister recht wahllos mit fremden Wörtern um sich.
Organisation, Propaganda, Garant, avisieren, arisieren, sterilisieren.
Wahllos? Der Fremdwortgebrauch war auch hier ein sehr bewusst eingesetztes Herrschaftsmittel zur Verschleierung und Schönfärberei.
Viktor Klemperer in seinem Buch LTI, Lingua Tertii Imperii, über die Sprache des Dritten Reiches.
Garant klingt bedeutsamer als Bürge und diffamieren imposanter als schlecht machen. Vielleicht versteht es auch nicht jeder und auf den wirkt es dann erst recht.
Hat der Sprachverein, dem viele jüdische Mitglieder angehört hatten, diese Absichten wirklich nicht erkannt? Zu was das Regime fähig war, wusste er sehr genau.
Sonst weiß die nationalistische Bewegung rascher und gründlicher Schäden in Volk und Staat abzustellen, Volksschädlinge zu beseitigen.
Die Sprachsäuberer wollten die Wörter Sterilisation, Euthanasie, Konzentrationslager beseitigen und haben Unfruchtbarmachung, bewusste Tötung, Straflager akzeptiert.